Herr Jesus, du weißt, wir sind heute Abend ziemlich müde, wir haben viel gehört. Wir danken dir herzlich für das wunderschöne Wetter, Herr, für dein Wort. Ja, und jetzt brauchen wir noch Konzentration, um über ein Thema nachzudenken, was wirklich nicht erbaulich ist und doch nötig ist. Und da bitten wir dich um Weisheit, bitten dich um Bewahrung, ja, dass nichts Falsches gesagt wird, dass es in der rechten Gesinnung gesagt wird und dass zu deiner Ehre und zu unserem Nutzen ist. Amen. Ja, wir haben ja heute gehört, wie eine Predigt anfangen und enden soll. Wie es mit der Landung sein wird, kann ich nicht garantieren. Ich werde auf jeden Fall nicht im Kreis fliegen, das verspreche ich euch. Also ich rechne mal, ich habe den Vortrag, halte ich zum ersten Mal in dieser Form. Ich denke schon, dass ich eine Stunde brauche. Ich bitte um Verständnis. Das Thema kann man nicht so schnell abhandeln. Und auch eine Stunde wird eigentlich nicht reichen, um ausführlich dieses wichtige und komplexe Thema zu behandeln. Und ich bitte auch um Verständnis, dass ich manches nur ganz kurz andeute und erläutere. Wenn Fragen da sind, würde ich vorschlagen, dass wir uns unten in der Kneipe oder Bar so um halb... Ja, es sind ja erschreckend viele Alkoholiker unter uns, habe ich gesehen. Dass wir uns da... Vielleicht um 10:45, 10:30, 11:15, je nachdem, wie schnell wir hier fertig sind, dass wir dann Möglichkeit haben, nachzufragen. Und ich bitte euch ganz herzlich, das offen zu tun. Es werden eine Menge Begriffe vorkommen, die euch vielleicht fremd sind. Fragt danach. Ganz schlichte, einfache Fragen sind oft die besten. Ich selbst muss mich auch in das Thema noch einarbeiten. Ich habe auch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Ich verstehe selbst manches nicht von dem, was ich hier sage. Ich habe versucht, mich einzulesen, aber das ist so ein gewaltiges Thema. Ein paar Bücher davon liegen hier. Wer da mal reingucken möchte, deswegen habe ich die da dahingelegt. Deswegen wäre es gut, wenn wir noch eine Möglichkeit hätten, darüber zu sprechen. Ich verstehe den Vortrag als eine Art Impfung, dass unsere Abwehrkräfte gestärkt werden. Vieles wird an euch vorüberrauschen, vieles werdet ihr vergessen, aber meine Hoffnung ist und auch mein Gebet, dass bestimmte Dinge irgendwie hängen bleiben, sodass, wenn die Dinge auf euch zukommen und die werden auf euch zukommen, ihr irgendwie das sortieren könnt und euch erinnern könnt oder irgendwie ein ungutes Gefühl bekommt, das euch vielleicht hilft, Dinge kritisch zu sehen. Das wäre mein großer Wunsch. Als ich über das Thema in der letzten Woche nachdachte und dann versucht habe, auch das hier auf PowerPoint zu demonstrieren, auch das ist mir nicht so gut gelungen. Ich bin kein Fachmann darin. Ich hoffe, es wird einigermaßen klappen. Lasse ich in meiner stillen Zeit in Jesaja fortlaufend. Und diese Verse möchte ich zu Beginn vorlesen. Das war mir ein Trost bei all dem Schrecklichen und ja, Bedrohlichen, was in dieser Bewegung auf uns zukommt, welche Vorstellungen da suggeriert werden, ist das ein Trost für mich, dass wir in Jesaja 32 ab Vers 1 lesen, siehe, und das habt ihr ja schon in den vergangenen Tagen gehört, das ist ein Ausrufungszeichen. Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbecher in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens in lechzendem Land. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein. Und die Ohren der Hörenden werden aufmerksam zuhören. Das Herz der Unbesonnenen wird Erkenntnis erlangen. Und die Zunge der Stammelnden wird eilig und deutlich reden. Es wird also mal diese Zeit kommen. Und auch da bitte ich, diese Verse irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Denn heute wird viel die Rede davon sein, von einem Königreich und vom Reich Gottes und dergleichen mehr. Ist gut, wenn wir eine klare Vorstellung haben von dem, was die Bibel und auch das Alte Testament über dieses Reich sagt. Ja, der Wilfried hatte mich gebeten, oder als wir darüber nachdachten, was für ein Vortrag heute Abend gehalten werden sollte, den letzten Jahren habe ich versucht, eine erbauliche Botschaft zu bringen. Da meinte er, wir würden in diesen Tagen so viel Erbauliches hören von Alexander Strauch. Und da wäre es vielleicht als Ergänzung nicht verkehrt, ein apologetisches Thema zu nehmen. Die Emerging Church, abgekürzt EMC, also nicht EC, entschiedenes Christentum, also inzwischen kürzt man das so ab, hier in Deutschland EMC. Emerging Church, emerging bedeutet so etwas wie hervorkommend oder aufsteigend, vom Wort her. Philosophisch ist dieser Begriff auch bekannt, dass sich eine Sache entwickelt auf eine höhere Daseinsstufe, also etwas kommt aus der Tiefe hervor nach oben. Und ich bete, dass der Herr mir hilft und uns allen hilft, dass wir diese Bewegung ein wenig erkennen können, die auf sehr leisen Sohlen kommt. Und wenn MacArthur recht hat, dann ist es wohl der gefährlichste Angriff auf biblisches Christentum der letzten Jahrzehnte. Kerzen, Kaffee, wenig Licht. Als ich vor 6 Jahren auch hier in diesem Raum über diese Bewegung gesprochen habe, da haben wir im Allgemeinen gedacht, das ist etwas für intellektuelle Spinner, eine Modewelle, die wird schnell vergessen sein, aber das ist ein ganz großer Irrtum. Diese Bewegung ist auf dem Vormarsch und dringt in alle Kreise, Bibelschulen, nicht in alle, aber in viele Bibelschulen ein. Selbst in den Brüderbewegungen findet man Ansätze und auch leider bei den lieben Geschwistern aus den russlanddeutschen Gemeinden. Das werden wir gleich dann im Einzelnen auch noch dokumentieren müssen. Ich erinnere mich gut, mit einem Bruder gesprochen zu haben, damals, der mitverantwortlich ist für bestimmte Bücher und auch im Vorstand der Evangelischen Allianz ist, der mir sagte, komm, das sind die jungen Wilden, die müssen sich mal ein bisschen austoben und dann ist die Sache wieder vorbei. Aber diese Einschätzung war einfach nicht richtig. Inzwischen sorgt sie für sehr viel Unruhe. Dieser Mann war einer der ersten, der ein Buch über diese Bewegung geschrieben hat, Dan Kimball, Emerging Church, die postmoderne Kirche. Im Vorwort bekennt sich Rick Warren dazu. Ihr kennt wahrscheinlich die Bücher Leben mit Vision, Gemeinde mit Vision. Und dieser Rick Warren, ja einer der bekanntesten Prediger in den USA, vielleicht auch weltweit, der mit seinen Büchern Millionen von Christen geprägt hat, gerade auch mit diesen beiden Büchern, der ist rechtzeitig auf diesen Zug der Emerging Church Bewegung aufgesprungen und hat im Vorwort zu diesem genannten Buch geschrieben, dieses Buch beschreibt wunderbar und detailliert, wie eine Kirche mit Vision in einer postmodernen Welt aussehen kann. Mein Freund Dan Kimball schreibt mit einer großen Leidenschaft und der tiefen Sehnsucht, neue Generationen und Kulturen zu erreichen. Während mein Buch Kirche mit Vision beschreibt, was der Auftrag der Kirche ist, erklärt Dan, wie man den Auftrag mit kreativen Menschen umsetzt, die in den Kategorien der Postmoderne denken. Sie sollten ihm gut zuhören, denn es kommen neue Zeiten auf sie zu. Wir brauchen Gemeinden, die eine Vision haben und postmodern, zeitgemäß und zeitlos zugleich sind. Ein anderer, der auch im selben Jahr 2005 ein Buch geschrieben hat, ist Erwin McManus, eine unaufhaltsame Kraft, Weltgemeinde, eine Gemeinde, die die Welt verändert. Dieser Mann ist bekannt in der Schweiz, dort hat er, glaube ich, schon in den 2008/2009 Vorträge gehalten, in Verbindung mit verschiedenen Freikirchen und auch hier in Deutschland. Ist er nicht unbekannt. Über den Autor, McManus gehört zu einer neuen Generation von Pastoren, die mit innovativen, schöpfungstheologischen Ansätzen auf die gesellschaftliche Entwicklung reagiert, um so auch die Vertreter der Postmoderne zu erreichen, die eigentlich keinen Bezug zur Kirche haben. Er ist leitender Pastor von Mosaik. Auch das bitte ich euch im Hinterkopf festzuhalten. Es gibt auch in Deutschland inzwischen viele Mosaik-Gemeinden, einer multikulturellen und künstlerisch hoch engagierten Gemeinde in Los Angeles. Das sind also die Anfänge gewesen, wenigstens solche Bücher, die in Deutschland zum ersten Mal diese Bewegung vorgestellt haben. Die Anfänge der Emerging Church-Bewegung Licht in den 90er Jahren in den USA. Also wir haben in Deutschland da noch gar nichts von erfahren. Und das ist das Selbstverständnis. Man hatte dort kein Zentrum, keine Grenzen und doch eine große Geschwindigkeit. Also auf leisen Sohlen und doch relativ schnell ist diese Bewegung in alle möglichen Kreise eingedrungen. Und sie sagen über sich selbst, wir sind keine lautstarke Bewegung, leise Sohlen, eine Bewegung der leisen Töne, eine Vielfalt von Perspektiven und Glaubenstraditionen wird geschätzt. Also wundert euch nicht, dass in dieser Bewegung tatsächlich auch alte Kirchenlieder gesungen werden und dass man in dieser sogenannten Retro-Frömmigkeit auch alte Bibel mitschleppt und für nostalgische Gefühle auch sorgt. Wir sind keine Kirche oder Denomination, kein geschlossenes Glaubenssystem, eher ein informelles ökumenisches Netzwerk, eine Ökumene von unten. Man identifiziert sich nicht automatisch mit der offiziellen Ökumene, obwohl man viele Beziehungen dazu hat, sondern man redet hier von einer Ökumene von unten. Ganz wichtig, Dialog statt Dogmatik. Ein Ort für Träumer, die den Raum brauchen, um herumzuspinnen. Das sagen sie über sich selbst, kann man nachlesen in dem genannten Buch hier, jetzt in den letzten Wochen im Franke Verlag Marburg erschienen. Feigs, Bachmann und Künkler. Die Folge ist natürlich, dass Bibelstudium nicht geschätzt wird. Dialog statt Dogmatik, das bedeutet, wir wollen nicht über biblische Lehren diskutieren, uns auch nicht damit sehr befassen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute von Alexander Strauch gehört haben. Und sowohl Dogmatik wie Apologetik, also die Verteidigung biblischer Wahrheit, wird ganz gering geschätzt oder wird verachtet. Es ist kein geschlossenes Glaubenssystem, und das muss ich jetzt auch betonen, es ist sehr verschieden. Und zwar gibt es da ganz linke Strömungen, die sehr bibelkritisch sind, die die Gottessohnschaft Christi leuchten, die Auferstehung leuchten und dergleichen mehr. Und die sogar sagen, die Geschichten sind zu schön, um wahr zu sein. Und da braucht man gar nicht nachfragen, ob die wirklich geschehen sind. Sind einfach schön und deswegen sind sie gut, wenn man sie erzählt, Jungfrauen, Geburt und dergleichen mehr. Aber es gibt auf der rechten Seite auch Brüder, die uns sehr, sehr nahe stehen. Und das wird einige von euch verwundern, wenn einige Namen genannt werden. Also bitte denkt nicht daran, dass alle, die in der Bewegung mitmachen, radikal liberal sind, bibelkritisch sind, sondern es sind viele dabei, die eine ganz klare Haltung zu Gottes Wort haben, die auch ein Evangelium verkündigen möchten, Menschen retten möchten, auch den Herrn ehren möchten, aber irgendwie mit in diesen Sog gekommen sind. Wie und warum, kann ich auch nicht verstehen. Es ist eine ganz eigenartige Bewegung. Also ein ganz großes Spektrum trifft sich hier, ist miteinander vernetzt. Aber Dialog statt Dogmatik, bitte merkt euch auch dieses Schlagwort. Das ist ganz wichtig, um diese Bewegung einigermaßen zu verstehen. Das geschichtliche Erbe war die Sozialgospel-Bewegung. Vielleicht einige der älteren Geschwister unter euch werden sich erinnern, dass in den 60er, 70er Jahren diese Bewegung auch hier in Deutschland ziemlich diskutiert wurde. Und damals gab es Pfarrer wie Pastor Wilhelm Busch, Gerd Bergmann, dann Heinrich Kemner und andere, die ganz vehement sich dagegen gesträubt haben, weil diese Bewegung aus der liberalen Theologie herauskommt und auch in Verbindung stand mit der sogenannten Befreiungstheologie, falls das ein Begriff für euch ist. Die hat besonders in Lateinamerika Spuren hinterlassen. Also ich kenne einen Pastor aus, einen Baptistenpastor aus Havanna. Ich denke, ein wiedergeborener Mann. Er hat eine ganz interessante Bekehrungsgeschichte. Aber dann, als der Fidel Castro und Che Guevara zu den Waffen rief, da hat er seine Bibel mit dem Gewehr vertauscht und ist mit Fidel Castro dann in den Krieg gezogen und hat dann gemordet, aber unter dem Vorzeichen Befreiungstheologie. Dass man also das Reich Gottes auf diese Weise herstellen und bauen und verteidigen muss. Also das war eine ganz wilde Zeit damals. Prägende Personen, die teilweise auch heute durch ihre Bücher noch bekannt sind, Ronald Sider, Joda Weninger, aber Samuel Escobar vielleicht, Jim Wallis, die Bücher gibt es auch heute noch, Jürgen Moltmann als Theologe der Hoffnung, wird für mich unerklärlich oft von Johannes Reimer und diesen Brüdern zitiert. Und dann die sogenannten Linksevangelikalen Tony Campolo, Shane Claiborne, Rob Bell, Brian McLaren, ein Mann, der ausgerechnet aus der Brüderbewegung kommt und der mit seinen Büchern, eins davon ist die geheime Botschaft von Jesus, ich werde da kurz drauf eingehen, eine Theologie vertritt, die ist dermaßen lästerlich und für mich unfassbar, wie es möglich ist, dass ein Mann mit diesem Hintergrund auf solche Ideen gekommen ist. Dann N.T. Wright, vielleicht habt ihr schon mal gehört von der neuen Paulus-Perspektive. Auch da bitte ich hinzuhören. Die neue Paulus-Perspektive wird jetzt inzwischen auch auf vielen Bibelschulen in Deutschland, evangelikalen Bibelschulen, diskutiert. Und ich habe große Sorge, welche Spuren das hinterlassen wird. Dann New Begin ist wahrscheinlich hier nur wenigen bekannt als ein Ökumeniker. Ja, es hat etwa 15 Jahre gedauert, bis die Bewegung hier in Deutschland aufkam. Es ist noch keine Gemeindebewegung wie in den USA, sondern zunächst einmal ein ziemlich loser Koordinierungskreis, ein Netzwerk und man tauscht sich vor allem aus über das Internet. Internet ist voll mit Beiträgen zu dieser Bewegung und es gibt zwei Webseiten, wo man sich informieren kann darüber, Emergent Deutschland oder Emergenter Dialog. Also wer sich da ein bisschen einklinken will, der kann sich da informieren. Jetzt einige Begriffe, die ich jetzt nicht alle erläutere, auf einige werde ich ausführlicher eingehen, nur dass ihr die mal hört. Auch eigenartig, dass man keine deutschen Begriffe benutzt, sondern man benutzt jetzt englische Begriffe. Transformation oder transformativ, missional oder missio Dei, das ist natürlich lateinisch, oder missio spirito, shalomisch, inkarnatorisch, ekklesiogene Wirklichkeit, Paradigmenwechsel, integrativ, extern fokussiert, inklusiv, was exklusiv ist, wissen manche unter uns, aber diese Bewegung ist inklusiv. Dann ganzheitlich oder holistisch, ethnografisch, soziokulturell, Kulturrelevanz oder auch Kontextualisierung. Das sind alles Begriffe, die werden euch in den nächsten Jahren um die Ohren fliegen. Und deswegen ist es gut, wenn ihr auf jeden Fall wisst, aus welcher Ecke die kommen. Viele dieser Begriffe kommen aus der New Age-Bewegung und sind ein Kennzeichen für die Emerging Church-Bewegung heute. Es gibt inzwischen einige Netzwerke in Deutschland, Kirche 21 bei den Baptisten, die dieses Gedankengut, man sagt auch das emergente Gedankengut, verbreiten. Nova Vox machen Konferenzen, eine missionale Gemeindegründung, so verstehen sie sich, auch da werde ich darauf eingehen. Young Leaders, Leiterschaftsförderung der Lausanner Bewegung, also die Lausanner Bewegung, angestoßen von Billy Graham und so weiter, in Verbindung mit der Evangelischen Allianz, ist ganz klar auf diesem Kurs der emergenten Bewegung, auch wenn da viele Brüder sind, die sicherlich die Sache nicht durchschauen und die auch zum rechten Flügel gehören. Dann ICF-Gemeinden, vielleicht habt ihr davon gehört. Die erste war in Zürich, vielleicht kennt ihr, ich glaube Leo Bigger heißt er, Bölsterli und auch Detlef Kühlein, der ich glaube jetzt inzwischen in Berlin ist. Diese Bewegung hat sich von Zürich ausgebreitet, auch über Deutschland. Es gibt also in Berlin, in Paderborn, in Bielefeld und vielen anderen Städten diese ICF-Gemeinden. Oder auch City-Mentoring-Programm, was von Dr. Beck geleitet wird. Auch das dürfte in Deutschland bekannt werden. Auch City for City Europa von Timothy Keller, dessen Bücher wir im Allgemeinen schätzen, aber der auch zu dieser emergenten Richtung inzwischen gezählt werden muss. Einige von euch werden die Bücher mit Gewinn gelesen haben. Er ist Calvinist, aber wir haben leider unter den Calvinisten, mit denen ich an sich einigermaßen sympathisiere, auch eine ganze Reihe Brüder, die inzwischen der emergenten Bewegung angehören. Also ihr merkt, dass fast kein Gemeinschaftskreis oder keine Freikirche davon irgendwie verschont wird. Dann die organische Gemeindebewegung, David Schäfer, da werden wir gleich auch noch von hören, weil er hier in Deutschland tätig ist, und auch Dave Watson. Dann die Down-Bewegung, Montgomery und Wolfgang Simson, vielleicht aus Süddeutschland, ich glaube Lörrach, bekannt. Auch da werde ich vielleicht noch ein paar Worte zu sagen. Das ist eine kleine Auswahl vieler Netzwerke, die wir hier in Deutschland haben. Ja, und hier haben wir sogar eine Beziehung auch oder eine Verbindung nach Rehe hin. Im letzten Jahr war, glaube ich, die letzte Konferenz mit David und Paul Watson, also mit seinem Sohn. Auch da werde ich nachher etwas mehr zu sagen. Dieser Mann, der hat sicherlich auch vieles Gute gesagt, was wir sehr betonen, was Jüngerschaft betrifft. Aber das, was gut ist, ihr kennt dieses Sprichwort, ist nicht neu. Aber was er an neuen Dingen bringt, ist nicht unbedingt gut. Er vertritt auch ein etwas rechts, wenn ich das sagen darf, orientiertes emergentes Gedankengut. Gehört also nicht zu den Radikalen auf der linken Seite. Und hat dann auch Zulauf, gerade auch aus den konservativen Kreisen und für mich erstaunlich, gerade auch aus den Brüderversammlungen. Auch darüber werden wir noch etwas mehr sagen. Ja, Impulstage, das sind Tage, die organisiert werden hier aus der Nähe, aus der CJ Manderbach, Lothar Jung und andere geschätzte Brüder. Und dort haben dann auch, jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, unter anderem Dr. Markus Wagner gesprochen, der zu der emergenten Bewegung gehört. Erwin Keck sicherlich nicht, der aber dort auch gesprochen hat. Und David Schäfer, ein Charismatiker. Er war früher Baptistenpastor und der jetzt, oder der auch das Buch Die jungen Wilden geschrieben hat, ganz klar das emergente Gedankengut verbreitet und sich für organische Gemeinden einsetzt. Inzwischen ein DIM-Mitarbeiter, was auch wieder zeigt, wie diese Leute doch sich in Kreisen bewegen, die uns sehr, sehr nahe stehen. Ich möchte euch auf einige Verlage aufmerksam machen, die vermehrt emergente Literatur verbreiten und auch auf einige Autoren, die bekannt sind. Da ist der Verlag der Franke Buchhandlung in Marburg. Viele von uns schätzen Bücher aus den vergangenen Jahrzehnten. Ich denke an die Bücher von Paul Humburg, die Predigten, oder von Alfred Christlieb, die früher dort erschienen sind, Biografien über Zinzendorf und andere Männer des Glaubens. Aber inzwischen hat sich hier die emergente Bewegung dort verbreitet. Es gibt eine Edition Emergent und das ist hier diese Bewegung, wo überall irgendwie was mit Zeitgeist draufsteht, diese großen Bände, die rausgegeben werden von Autoren wie Tobias Feigs, Thomas Weißenborn, Peter Aschoff, vielleicht bekannt von den Alpha-Kursen, Johannes Reimer, den viele von euch kennen, als ein Bruder aus den russlanddeutschen Kreisen, Volker Brecht. Und diese Reihe, Emergent-Reihe, wird fortgesetzt. Inzwischen sind schon eine ganze Menge Bücher dort erschienen, vor allem von Johannes Reimer herausgegeben. Dann ein Buch von ihm in diesem Verlag, Multikultureller Gemeindebau. Dann das Buch von Brian McLaren, Höchste Zeit umzudenken. Auch N.T. Wright, Glaube und dann. Das Neue Testament und das Volk Gottes. Das sind einige von den Büchern, die jetzt im Franke Verlag herausgekommen sind. Franke Verlag ist auch bekannt für viele Romane, auch manche gute Romane. Manche Schwestern werden sicherlich die Reihen dort kennen. Aber was die theologischen Bücher betrifft, bitte ich da sehr aufmerksam zu lesen. Und das ist für mich auch ein trauriges Kapitel, dass ausgerechnet solch ein traditioneller Verlag, solch ein Gedankenbuch jetzt inzwischen verbreitet. Dann auch der Brunnenverlag. Auch aus alten Zeiten, wenn ich das sagen darf, bekannt als Verlag, der die Biografien von Hudson Taylor herausgebracht hat. Sehr viele Missionsbücher. Aber jetzt inzwischen Rob Bell, das letzte Wort hat die Liebe. Ich werde es gleich noch vorstellen und von ihm auch. Sex Gott, Jesus will die Christen retten und dergleichen mehr herausgegeben hat. Wie ich meine, wirklich Bücher, die das Wort Gottes verdrehen und hier und da auch in meinen Augen lästerlich sind. David Bosch, Mission im Wandel. David Bosch ist einer der geistlichen Lehrer von Johannes Reimer. Er nennt ihn seinen verehrten Lehrer, ein Ökumeniker. Er ist, glaube ich, Anfang 2000 oder Ende der 90er Jahren gestorben. Michael Herbst, Wachsende Kirche. Claiborne, Ich muss verrückt sein, so zu leben. Ein Buch, das auch in unseren Brüderversammlungen sehr empfohlen worden ist. Dann gibt es einen Verlag, der nicht so bekannt ist, Glory World Medien, die sich stark machen für das Programm der organischen Gemeinde, gerade David Watson und so weiter. Neil Cole, organische Gemeinde, das liegt auch hier. Dann Jacobson Coleman, Der Schrei der Wildgänse. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Immer wieder treffe ich auf Geschwister, gerade aus den Brüderversammlungen, die begeistert sind von diesem Buch, sodass ich das dann auch mal gelesen habe und war dann erschrocken festzustellen, dass der Verfasser ein Mitautor von Der Hütte ist. Und das Buch Die Hütte dürfte euch auch bekannt sein und wenn ihr beide gelesen habt, dann erkennt ihr auf Anhieb die Verwandtschaft inhaltlich. Recht interessantes Buch, organische Gemeinde, und da sind ja auch manche Dinge drin, die gut sind und die man auch beherzigen kann und soll, aber dort erscheint ein sogenannter John, regelmäßig verschwindet auf einmal wieder, hat eine besondere Botschaft und so weiter, hinterher stellt sich raus, da ist der Apostel Johannes, der dann Informationen gibt über organische Gemeinde und da wird ein ganzes Programm dann entwickelt, ohne Verbindlichkeit, alles nur organisch, alles nur spontan, möglichst in kleinen Hauskreisen, Abendmahl feiern, mal zwischendurch und dergleichen mehr. Also gerade für solche, die so ein klerikales Christsein verachten oder irgendwie damit nicht klarkommen, die sind überrascht von dem Inhalt und meinen, ja, das ist doch genau das, was das allgemeine Priestertum darstellen soll. Und gerade Geschwister aus den sogenannten Versammlungskreisen sind beeindruckt davon und meinen, das wäre so etwas, was wir auch immer vertreten haben. Also für mich wirklich sehr, sehr interessant. Wir hatten vor wenigen Wochen, meine Frau und ich, auch noch Besuch von solchen Geschwistern, die ganz begeistert waren von diesem Buch. Und dieses Buch, Schrei der Wildgänse, das hörte ich heute auch noch von einigen unter euch, hat inzwischen auch schon für Trennungen gesorgt in konservativen Gemeinden. Das ist also eine Erzählung, die aber ganz wichtige Impulse gibt in Richtung organische Gemeinde oder emergente Gemeinde. Dann auch das Buch Authentische Beziehungen, auf Gottes Stimme hören. Das ist eine Anleitung, wie man eben, ohne in die Bibel zu gucken, Gottes Stimme hören kann durch bestimmte Übungen. Man wird sensibilisiert, eben im Gottes Willen irgendwie akustisch oder im Herzen oder wie auch immer zu erfahren. Dann auch der Aussaat Verlag. Auch früher bekannt als der Verlag, der die Bücher von Pastor Wilhelm Busch herausgegeben hat und viele andere gute Sachen, bringt inzwischen auch von Brian McLaren ein Buch heraus, Nachfolge auf neuem Kurs. Über McLaren werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und auch der Gerd Medienverlag, früher Schulte und Gerd Verlag oder der Hermann Schulte Verlag in Verbindung mit dem CP Verlag, Christian Schwarz, den Kimball Emergent Church, was ich zuerst vorgestellt habe, auch McManus, eine unaufhaltsame Kraft, Brian McLaren, die geheime Botschaft von Jesus. Und das ist auch für mich sehr, sehr erschütternd. Einige von euch kennen noch Onkel Peters Kinderstunde aus jungen Jahren. Die sind in diesem Verlag erschienen, damals die Bücher von Hal Lindsey, Alter Planet Erde, wohin? Bücher von Wilhelm Busch sind dort erschienen, dann die Offenbarungsserie von Lehigh, und dann auch Bibelpanorama und Grundzüge biblischer Offenbarungen. Heute werden solche Bücher unter anderem dort verbreitet. Natürlich gibt es da auch gute Bücher in demselben Verlag, auch die wir anbieten. Aber inzwischen ist ja der Verlag übernommen worden von einer großen Gruppe. Und dort wird eben alles angeboten, was irgendwie gefragt ist. Und leider auch vermehrt jetzt Bücher aus und mit diesem Hintergrund. Dann der Neufeld Verlag, ein relativ noch unbekannter Verlag, der sich aber in den letzten Jahren sehr entwickelt hat, Edition Nova Vox, die auch Bücher zum Thema organische Gemeinde herausgeben. Der wilde Messias, ich glaube, es liegt auch hier. Dann Vergessene Wege, auch dann wieder von Neil Cole, Organisch leiten. Johannes Reimer, Gott in der Welt feiern. Judah, die Politik Jesu, die Politik des Leibes Jesu und so weiter. Und da erscheinen besonders oft oder vermehrt Bücher von russlanddeutschen Autoren, verzeiht mir, wenn ich das so sage, die aus diesen Gemeinden kommen, und die ich auch von früher her sehr, sehr gut kenne. Peter Penner ist ein Professor, der dort auch viel veröffentlicht hat, auch in anderen Sprachen. Und der Johannes Reimer hat dafür gesorgt, dass einige begabte junge Brüder aus den russlanddeutschen Gemeinden auch anfangen zu schreiben. Und die kommen dann sehr oft hier unter in dem Neufeld Verlag, der auch einen ziemlichen Draht hat zur Bibelschule Bonn. Dann einige Verkündiger, die bekannt sind und sehr einflussreich sind. Einmal Brian McLaren, weil er auch des Öfteren nach Deutschland kommt. Rob Bell, werden wir gleich vorstellen. Johannes Reimer natürlich und auch Tobias Feix. Der ist noch ein relativ jüngerer Bruder, aber sehr begabt und in allen möglichen Bibelschulen als Dozent oder Gastdozent unterwegs. Das ist Brian McLaren, wie gesagt, aus der von den Plymouth-Brüdern aus der Brüderbewegung. Und ich werde euch einige Zitate gleich vorlesen. Etwas über den Autor. Brian McLaren ist die bekannte, aber nicht unumstrittene Stimme der Merchant Church-Bewegung. Das amerikanische Time-Magazin zählt ihn zu den 25 einflussreichsten Evangelikalen Amerikas. Er ist der Gründungspastor der irgendeiner Gemeinde in Maryland. McLaren ist verheiratet und hat 4 Kinder. Interessant ist, dass wir immer wieder folgende Formulierung finden in diesem Buch und auch in anderen Büchern. Was wäre, wenn? Also dieser Mann, der schreibt nicht, das und das in der Bibel ist falsch oder das kann man nicht mehr so sehen, sondern was wäre, wenn? Wenn die geheime Botschaft von Jesus einen verborgenen Plan enthält. Was wäre, wenn er gar keine neue Religion gründen wollte, sondern wenn er gekommen ist, um eine politische, soziale, religiöse, künstlerische, wirtschaftliche, intellektuelle und spirituelle Revolution in Gang zu setzen, die eine neue Welt hervorbringen soll. Das ist das Programm. Wenn die Botschaft Jesu von vielen gemeinsam neu verstanden wird, könnte das eine einzigartige Gelegenheit oder eine gemeinsame Basis für den religiösen Dialog bieten, haben wir das wieder, religiöser Dialog, den wir so dringend nötig haben. Dann legt er dem Herrn Jesus in den Mund, also so soll der Jesus gesprochen haben, ihr könnt nicht die Prostituierten und Säufer zu Sündenböcken für eure Probleme machen, nein, ihr müsst sie lieben und annehmen, weil sie Gottes geliebte Kinder sind. Nun freuen wir uns natürlich über jeden Säufer, der zum Glauben kommt und den reden wir auch gerne als Bruder an und ebenso die Prostituierten. Aber die sind Gottes geliebte Kinder auch vorher der Bekehrung, die wir lieben und auch so annehmen müssen. Und diese Auffassung hat dazu geführt, dass er vor einigen Wochen dann auch seinen Sohn, der einen männlichen Partner geheiratet hat, auch eingesegnet hat, wie man nachlesen konnte. Es sind eben Gottes geliebte Kinder, ob sie homosexuell sind oder nicht, spielt dann keine Rolle. Oder die revolutionäre Alternative besteht darin, dass man eine neue politische, gesellschaftliche und spirituelle Wirklichkeit sieht, sucht, empfängt und darin eintritt. Er, der Herr, das legt er wieder in den Mund Jesu, nennt sie die neue Welt oder das Reich Gottes. Also ihr merkt schon, es geht um ein ganz neues, anderes Reich Gottesverständnis. Wieder Zitate. Heute glauben viele Menschen, dass Adam und Eva wortwörtlich als historische Personen verstanden werden müssen, während andere sie als mythische Gestalten sehen, deren Geschichte einen wahren Bedeutungsinhalt hat, auch wenn sie selbst nie gelebt haben. Das ist ganz typisch für diese Bewegung. Man sagt nicht, das ist alles historisch nicht wahr, sondern es hat doch eine Bedeutung und ist auch egal, ob es nun wirklich passiert ist. Hauptsache, wir verstehen den Sinn und es hat einen Bedeutungsinhalt für uns. Weiteres Zitat, von Kindesbeinen an hat Jesus gespürt, dass er eine besondere spirituelle Berufung und besondere Fähigkeit hat und darin haben ihn seine Eltern sicher noch bestärkt. Ich meine, das ist streng genommen eigentlich Gotteslästerung. Hier wird der Jesus auf ein Niveau heruntergezogen, das ist wirklich eine Katastrophe. An dieser Stelle können wir also einen kleinen Blick auf Gottes endgültigen Traum erhaschen. Nicht die Zerstörung dieser Schöpfung, die dann durch etwas anderes ersetzt wird, durch eine neue Schöpfung, wie wir glauben oder ich glaube, sondern die Zerstörung aller Herrschaftsmächte, die die Schöpfung verderben. Also merkt ihr schon, worum es hier geht. Also nicht ein Reich Gottes in der Zukunft, sondern ein Reich Gottes hier. Und wir müssen alle Herrschaftsmächte, die diese Schöpfung heute verderben, entsprechend müssen wir da reagieren. traditionelle Deutung geht davon aus, dass Jesus in erster Linie dazu gekommen sei, das zeitlose Problem der Erbsünde zu lösen, damit wir, wenn wir sterben, von hier wegkommen und in einen zeitlosen Himmel aufsteigen können. Damit kann man zwar manche Aussagen und Taten Jesu erklären, aber nicht so nachhaltig und überzeugend wie mit meiner eigenen Lesart. Deswegen die geheime Botschaft Jesus. Also dieses Buch möchte uns klar machen, was die wirkliche Absicht von Jesus war im Neuen Testament. Rob Bell, ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, letztes Jahr war er hier in Deutschland, noch auch ein relativ junger Mann. Er studierte in Wheaton College, früher mal ein Hochburg der Evangelikalen. Jim Elliot und andere kommen daher, aber dann Fuller Seminar. Hat eine Kirche mit über 8000 Besuchern. Er wird zitiert, genannt, einer der besten Kommunikatoren der christlichen Welt. Time urteilt, einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Na, die Amerikaner sind schnell dabei, solche Etiketten zu verleihen. Er war Hauptredner beim Willow Creek Jugend Plus Kongress im letzten Jahr im Mai. Und dort erschien dann auch rechtzeitig das neueste Buch von ihm, Himmel und Hölle. War auf der Bestsellerliste bei New York Times auf Platz 2 sehr lange Zeit. Das letzte Wort hat die Liebe, Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der hier gelebt hat, im Brunnen Verlag erschienen. Typisch für die American Church Bewegung, ein guter Geschichtenerzähler, der kann wirklich fesselnd predigen, also der Alexander Strauch hätte seine Freude an ihm, wenn er Geschichten erzählt. Ein hartnäckiger Fragensteller. Und das ist auch typisch für die Bewegung, ihr habt es schon gemerkt hier, was wäre, wenn, kann man nicht und so weiter. In diesem Buch etwa 350 Fragen, die er stellt, aber ohne klare Antworten zu geben. Absolut keine biblische Argumentation und man kann dort nachlesen, die Bibel ist ein menschliches Produkt und nicht ein Produkt göttlichen Redens. Also solche Leute treten bei Willow Creek auf. Wir entdecken das Christentum neu als eine östliche Religion, als einen Lebensstil. Also für mich ist das wirklich erschütternd, dass unsere evangelikalen Führer so etwas dulden und kein kritisches Wort darüber verlieren. Ich möchte jetzt nicht ganzen Inhalt hier euch ausbreiten, aber so ein paar Gedanken. Die Hölle ist nicht ewig, wird dort in diesem Buch gezeigt. Gott ist kein Sklaventreibergott. Nach dem Tod gibt es eine zweite Chance, sich zu bekehren. Die Liebe hat das letzte Wort. Die Hölle ist das, was wir anderen antun. Ja, dann kämen wir zu dem Johannes Reimer. Er hat zunächst in Wiedenest studiert. Ich erinnere mich noch gut daran, das ist nur ein paar Minuten von uns entfernt, 10 Kilometer etwa oder 9. Damals hat er uns oft besucht und wir haben manches zusammen auch unternommen. Ich kenne ihn recht gut, ein ganz begabter Redner. Sicherlich auch einer, der ein evangelistisches Herz hat. Wenigstens so kenne ich ihn von früher her. Der hat eine Zeit lang auch mit Billy Graham zusammengearbeitet in Russland, also mit seiner Organisation, Großveranstaltungen organisiert und dort auch gepredigt, dass fast alle zum Schluss aufgestanden sind, also nach der Wende in den 90er Jahren haben sich bekehrt. Ein Mann, der mitreißen kann, der viel erzählen kann. Ich hoffe, dass das alles auch stimmt, was er erzählt. Auf jeden Fall, es wird er nicht langweilig. Vielleicht ab und zu schon mal Kartoffeln in die Menge zu werfen. Und diejenigen, die die Kartoffel auffangen, die haben dann den Ruf gekriegt, in die Mission zu gehen. Das erfahren sie dann später. Nur mal nebenbei. Er war nach dem Theologiestudium in Wiedenest dann in den USA und dann hat er in Südafrika promoviert, wurde dort 1995 Doktor Theologie und ist inzwischen Professor dort auf der UNISA. Auch das sollte man sich merken. Inzwischen ist er der Doktorvater von vielen jüngeren russlanddeutschen Brüdern, die wir auch gut kennen und auch schätzen, die durch ihn bei der UNISA auch ihren Doktortitel bekommen haben. Er lehrt einmal auf der Biblisch-Theologischen Hochschule in Wiedenest. Bis vor 1-2 Jahren hat er dort auch gewohnt. Er wohnt noch da, aber war dann fest in Wiedenest. Inzwischen ist er dort Gastdozent. Er hat das Institut für Gemeinde, Bau und Weltmission gegründet, IGW. Er unterrichtet am Marburger Bibelseminar, dann auf der Akademie für christliche Führungskräfte, dann auf der Theologischen Hochschule Eversbach der Freien Gemeinde. Dort ist er wohl jetzt im Moment wohl sehr oft tätig und er hat eine ganze Menge Bücher inzwischen geschrieben und hat Lehraufträge im In- und Ausland, so stellt er sich vor auf seiner Webseite, er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa. ist auch in sehr vielen Gremien drin. Wenn ich mich nicht irre, auch bei ProChrist dabei, in dem oberen Gremien. Hier eine Seite vom Wiedennest, wo dieser kulturübergreifende Kurs für Kommunikation von ihm auch organisiert und geleitet wird. Dort kann man den Master of Theologie machen. Sein Buch, Johannes Reimer, Die Welt umarmen, Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus, ist sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe das ganze Buch durchstudiert, auch mit ihm darüber gesprochen. Und das ist ein ganz klares Bekenntnis zur Emerging Church Bewegung, obwohl er abstreitet, dieser Bewegung anzugehören. Das ist sicherlich auch postmodernes Denken, dass man mal so schreiben und reden kann. Nur ein paar Zitate. Also die Welt umarmen, eigentlich müsste das ja in euren Ohren klingeln, wenn jemand ein Buch nennt, die Welt umarmen. Welcher Bibelvers fällt euch da ein? Ja, ganz genau. Es geht darum, das Herrschen der Welt als Kinder Gottes mit der evangelistischen Aufgabe zu verbinden. Also er betont natürlich das Evangelium auch, aber Herrschen in dieser Welt. Jesu Auftrag ist, in diese Welt zu gehen, um die Welt zu verändern. Können wir das? Sollen wir das wirklich? Wir müssen den Leib Christi in die Gesellschaft inkarnieren. Da müssen wir mal drüber nachdenken, was das Wort bedeutet. Der Leib Christi muss in die Gesellschaft dieser Welt inkarniert werden. Dann die Zwei-Reichslehre Luthers ist eine Spagathaltung, die nicht funktioniert. Also, dass man Kirche und Staat trennt, Reich Gottes und Reich des Kaisers. Das war ja Luthers Auffassung und ich glaube, dass sie biblisch ist. Das möchte Johannes Reimer und die emergenten Leute miteinander verbinden. Warum wollen wir immer den Menschen sagen, wie schlecht sie sind? Das hat Jesus nie gemacht. Alle Predigten im Neuen Testament sind reaktiver Natur. Frage ich euch, hat er Jesus nie einen Menschen Sünder genannt? Wie hat er mit den Pharisäern gesprochen? Die hat er auch nicht gestreichelt. Er hat sehr deutliche Worte gebraucht. Was wir heute gar nicht zu sagen wagen, wenn wir über bestimmte Theologen denken. Dann alle Predigten sind reaktiver Natur. Das heißt mit anderen Worten, Jesus hat immer nur reagiert, aber nicht agiert, nicht aktiv das Evangelium gepredigt. Und das behauptet er, haben auch die Apostel nicht getan. In der Praxis bedeutet Gemeindebau Dialog, haben wir das wieder, und Zusammenarbeit mit allen Menschen, die sich göttlicher Inhalte annehmen. An anderer Stelle, alle Menschen, die guten Willens sind. Und wer sich ein bisschen auskennt, wer denkt da woran? Bitte? Ökumene, ganz genau, UNO und so weiter, Micha-Initiative und dergleichen mehr. Die Gemeinde ist Gottes Agent der Transformation der Welt, da wieder diesen Begriff Transformation. Sie soll alle Menschen einladen, um dem großen Werk der Missio Dei mitzuarbeiten. Alle Menschen sollen da mitarbeiten. Missio Dei, das ist ein Begriff aus der Ökumene und auch aus der vom Vatikan, letzte Vatikanische Konzil, hat viel darüber geschrieben, ich glaube vorletzte auch. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Johannes Reimer, der aus den russlanddeutschen Gemeinden kommt, sehr strenger Richtung in Russland, inzwischen beste Beziehungen hat auch zur russisch-orthodoxen Kirche, sich an den Ikonen erfreut und was nicht alle. Also es ist mir so schleierhaft, wie das möglich ist, dass solch ein Bruder jetzt solch ein Programm hier mit vielen, in vielen Büchern propagiert. Tobias Feigs ist der Doktorand von Johannes Reimer gewesen. Er hat seinen Doktor bei ihm gemacht, hat auch zunächst in Wiedenest studiert, dann in Korntal, dann hat er seinen Doktor gemacht auf der UNISA. Dann war er Jungpastor im Schwarzwald und seit 2005 Dozent für praktische Theologie und Missionswissenschaft am Marburger Bibelseminar. Und hier bitte ich zu unterscheiden, es gibt einmal das Tabor Bibelseminar, das ist aber getrennt von diesem Marburger Bibelseminar. Das ist zwar unter einem Dach, aber zwei getrennte Programme und man legt Wert darauf, dass man die nicht miteinander vermischt. Also bitte denkt daran, man kann es jetzt nicht Tabor anlasten, sondern diesem Marburger Bibelseminar, das sehr geprägt wird von Tobias Feigs. Er leitet dort ein Studienprogramm Gesellschaftstransformation. Eine Menge Bücher geschrieben, inzwischen im Franke Verlag, und ist auch Gastdozent in Wiesennest, unter anderem. Ich habe schon gesagt, interessantes Zielmittel findet man bei diesen Männern. Was wäre, wenn die geheime Botschaft von Jesus einen verborgenen Plan enthält? Was wäre, wenn er gar keine neue Religion gründen wollte? Habe ich schon zitiert, Brian McLaren. Aber auch bei Christina Brudereck, ehemals Frau Rieke, vielleicht bekannt von Jesus Haus und CVM Essen und dergleichen mehr. Was wäre, wenn das, was manche für einen splinigen, esomäßigen Vogel halten, der Heilige Geist wäre? Dann aus dem Zusammenhang heraus, ich sehe diese Liebe manchmal, ich sehe sie bei Rabia, einer Muslima, die mystische Liebeslyrik schrieb, das ist bei den Sufis wie bei den Mystikern aller Weltreligionen. Also das ist eine Frau, die wirklich ganz offen esoterisches Gedankengut mit in evangelistische Verkündigung einbaut. Was wäre, wenn? Der Einfluss der emergenten Bewegung auf theologische Hochschulen und Bibelschulen. Und ich möchte dazu bemerken, wenn ich da jetzt was dazu sage, heißt das nicht, dass diese Bibelschulen von der Leitung her diese emergente Bewegung unterstützen. Ganz im Gegenteil, ich war vor etwa einem Jahr in einer sehr bekannten theologischen Hochschule oder Bibelschule und habe dort mit den leitenden Brüdern, Studiendirektor und dem Leiter des Gesamtwerkes ein Gespräch gehabt. Wir kennen uns teilweise ganz gut und schon viele Jahre. Und ich habe ihnen meine Bedenken geäußert, ich habe die Bücher mitgebracht, auch zitiert und so weiter und so weiter. Und dann aufmerksam gemacht, dass dort in dieser Schule emergente Lehrer sind oder Gastlehrer sind. Und zum Schluss des Gespräches sagten sie mir, wir teilen 95% deiner Auffassung und auch deine Sorge. Aber wir wollen uns nicht durch Abgrenzung definieren. Das heißt, ja, Johannes Reimer, der bringt was auf die Beine, der bringt Unruhe und Leben und hat ein Herz für Evangelisation und so weiter. Und klar, wenn er so ein paar Dinge sagt, das wird sich schon verlaufen, da ist so ein Tausendsasser und so weiter. Dialog, aber keine klare Haltung. Nicht durch Abgrenzung definieren. Merkt euch auch bitte dieses Schlagwort, ich werde da nochmal drauf zurückkommen. Und dort in Wiesennest, auf der Biblisch-Theologischen Akademie, früher nannte man das schlicht und einfach Bibelschule, heute hat man hochtrabende Bezeichnungen für solche Schulen, da doziert dann weiterhin Johannes Reimer, Tobias Feigs und auch Dr. Markus Wagner, den werden wir gleich auch noch etwas näher kennenlernen. Auf dem Marburger Bibelseminar auch Tobias Feigs, Thomas Weißenborn und Johannes Reimer. Dann ein Beispiel dafür, wie diese Leute dann Einfluss haben, auch in die Brüderversammlungen hinein. Gemeinde Neu Denken, das ist ein Programm von Wiesennest, wo hier dieses Programm vorgestellt wird und auch einen bestimmten Tag, der ja, in 14 Tagen stattfinden wird in Wiesennest, wo auch Johannes Reimer und Stephen Beck aus der FDH Gießen Vorträge halten werden mit dieser Gesellschaftstransformation und multikultureller Gemeindebau und dergleichen mehr. Oder das neue E-Move-Institut für missionale Bewegungen, ganz neu gegründet worden vor einigen Wochen oder Monaten. Und da kommen alle diese Begriffe wieder vor, die wir eben vorgestellt haben, Transformation und so weiter und so weiter. Und dort hat man jetzt also diesen Dr. Wagner eingesegnet. Hier seht ihr ein Bild. Im Hintergrund ist der Leiter von Wiesennest, Ulrich Neuenhausen. Rechts, halb rechts, ist der Heinrich Derksen von Bonn, der Leiter der Bibelschule. Und dort wurde der Dr. Markus Wagner eingesegnet für dieses MOVE-Institut. Auch wieder interessant. Man hat hier englisch klingende Titel für diese Bewegungen und für dieses Institut. Und dort ist zum Beispiel das City-Mentoring-Programm unter anderem mit dabei und wird da stark unterstützt. Müsstet ihr auch, euch vielleicht auch merken, City-Mentoring-Programm. Und hier seht ihr auch eine Vernetzung dieser Bibelschulen, gerade auch Bonn und Wiesennest, die einander hier in diesem Programm helfen. Jetzt noch etwas zu den falschen Lehren innerhalb der Emerging Church Bewegung. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt noch ein bisschen auffassen könnt oder mit oder folgen könnt. Das Dramatische sind die unbiblischen Reich Gottes Lehren. Nämlich, dass man Völker zu Jüngern macht. Nun, wenn ihr an den Missionsbefehl denkt, Matthäus 28, dann denken wir uns nicht so viel dabei, sondern für uns ist klar, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen. Aber worauf man hier in dieser Bewegung Wert legt, ist, dass man nicht Einzelne zu Jüngern macht, sondern Völker zu Jüngern macht, indem man sie lehrt und tauft. Also es geht nicht mehr um den Einzelnen, sondern man bildet sich ein, dass unser Auftrag ist, ganze Volksgruppen zu Jüngern zu machen. Ich habe Offenbarung 5, Vers 9 hier erwähnt. Dort lesen wir dieses Gebet. Du hast für Gott erkauft aus jedem Stamm, Sprache, Volk und Nation. Aus jedem Stamm, aber nicht ganze Stämme, Völker und Nationen sind zu Jüngern geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein biblisches Reich Gottes Verständnis haben und auch behalten und auch verteidigen. Also zum Beispiel Scofield Bibel hat dafür gesorgt, dass in den vergangenen Jahrzehnten diese heilsgeschichtliche Linie der Bibel klar und deutlich ausgelegt und vorgestellt wird. Oder ich denke an das wertvolle Buch von Wilfred Plock. Es sind auf dem Büchertisch einige. Das Reich Gottes sollte man gerade in dem Zusammenhang auch einmal lesen. Oder andere Bücher von Ernst Mayr. Sind einige Bücher dort gerade im Verlag von Wilfried erschienen zu diesem Thema, die man unbedingt studieren sollte, um gewappnet zu sein, wenn diese Argumente auf uns zukommen. Oder die Apostel fragen den auferstandenen Herrn in Apostelgeschichte 1, stellst du in dieser Zeit das Königreich wieder her? Und dann reagiert der Herr darauf und sagt, es ist nicht eure Zeit, sondern ihr habt einen Auftrag. Es geht also nicht jetzt schon um die Königherrschaft Jesu hier auf dieser Erde, die wird einmal später kommen. Dann ist die Rede auch von Rechtfertigung und Versöhnung als Sache der Gemeinschaft und nicht der Einzelnen. Das ist besonders N.T. Wright, der das geschrieben hat in der neuen Paulus-Perspektive. Will ich jetzt nicht erklären, das würde zu lang dauern, ist auch sehr schwierig. Nur wenn ihr euch das auch merkt, es geht nicht mehr darum, dass man lehrt, der Einzelne muss mit Gott versöhnt werden, sondern das ist eine Sache der Gemeinschaft. Christus ist gekommen, um die Grenzen zwischen den Kulturen und zwischen den Nationen aufzuweichen und zu versöhnen. Das ist die Bedeutung des Kreuzes. Nicht mehr die Stellvertretung am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Das lehren natürlich nicht alle emergenten Leute. Es gibt sicherlich, ich denke, Johannes Reimann, auch Tobias Feix werden niemals sagen, dass der Jesus am Kreuz nur ein Vorbild für passives Leid gewesen ist oder dass er dort die Gemeinschaft versöhnt hat, sondern sie werden sicherlich überzeugt sein, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Aber der linke Flügel lehrt das sehr, sehr deutlich und wird dafür auch nicht korrigiert. Eine Ursache dieser falschen Lehren, die um sich greifen, ist, dass man eben diese heilsgeschichtliche Auslegung der Bibel ablehnt und sehr vehement dagegen auch argumentiert. Man nennt diese heilsgeschichtliche Sicht auch Dispensationalismus. Auch das dürfte vielen von euch bekannt sein und sollte man sich auch gut merken. Das Schlimme ist, dass diese Bewegung den Gedanken in uns nähren möchte, unsere Hoffnung ist nicht der Himmel, unsere Heimat ist nicht droben, unser Ziel unseres Lebens ist nicht der Herr und die Ewigkeit, sondern hier und heute auf dieser Welt. Also unser ganzes Leben wird hier auf das Diesseits bezogen und nicht mehr auf die Ewigkeit. Die Konsequenzen, dass man eben jetzt Völker, Nationen, Stämme, Sippen, Kulturen zu Jüngern machen möchte, und da ist gerade der David Watson, der vieles Gute auch gesagt hat, hat zum Beispiel Folgendes gesagt: Die meisten von uns spielen dem Satan in die Hände, weil sie meinen, wir hätten etwas Großartiges getan, indem wir einen gewonnen haben, während wir eine Familie, eine Gemeinschaft oder eine ganze Nation verloren haben aufgrund von herauslösenden Strategien. Ich hoffe, ihr merkt, was hier los ist. Er drückt das an anderer Stelle noch viel, viel drastischer aus. Also, das ist ein Irrtum, wenn wir uns freuen, wir haben einen gewonnen aus der Masse, wo wir in Wirklichkeit, sagt er, eine ganze Sippe möglicherweise verloren haben. Deswegen muss man dem Mann des Friedens sorgen. Da wird das Lukas-Evangelium zitiert. Und der wird dann Einfluss haben, dass eine ganze Gesellschaft, eine ganze Sippe, ein ganzes Volk möglicherweise dann auch zu Christen wird. Aufgrund von herauslösenden Strategien haben wir sie verloren. Was heißt herauslösende Strategie? Ja, dass wir lehren und verkündigen, wenn du dich bekehrst, dann hat das zur Folge, dass du dich trennen musst, möglicherweise, von bestimmten Dingen, von bestimmten Leuten und rechne damit, dass man dich hier nicht ertragen kann mit deiner Überzeugung. Aber das nennt er herauslösende Strategien. Und das ist das Anliegen dieser Bewegung, dass man eben in diesen Verbänden, in diesen Gemeinschaften bleibt, bewusst auch hineingeht, um eben dort das Reich Gottes zu verbreiten. Also keine Trennung herauslösen, sondern Gemeinschaft. Interessant ist, dass man das Neue Testament, die Briefe des Neuen Testamentes ausklammert und sich fast ausschließlich auf Matthäus 28 beruft und auf Lukas 9 bis 12, wo der Jesus die 12 und auch die 70 aussendet mit einem ganz speziellen Auftrag. Und den sollen wir heute auch praktizieren. Gefahren, natürlich Christianisierung. Also das, was wir heute der katholischen Kirche vorgeworfen haben in den vergangenen Jahrhunderten, dass sie ganze Völker, Nationen christianisiert haben mit Gewalt, das wird hier natürlich auf eine andere Art und Weise genauso angestrebt. Natürlich nicht mit dem Schwert, sondern auf andere Weise. Es wird kein Nachdruck auf die Notwendigkeit von Buße und Umkehr gelegt, sondern Jünger machen wird als ein Prozess bezeichnet. David Watson. Betonung von Jüngerschaft auf Kosten von verbindlicher Gemeindezugehörigkeit, auch ein ganz großes Problem, dass man sagt, dass er Jesus nicht in erster Linie seine Gemeinde bauen will, sondern Jünger machen möchte, dass man das überhaupt trennt voneinander. Biblische Absonderung wird sehr ausgeblendet. Herauslösende Evangelisation ist das Ergebnis schlechter Theologie. Das ist stark. Damit verbunden ist diese alte Lehre aus der Ökumene von den Katholiken, Missio Dei. Die Welt ist bereits erlöst, auch wenn es die Menschen noch nicht wissen oder es verleugnen. Das hat Karl Barth gelehrt, Jürgen Moltmann und andere. Bekehrung ist Anerkennung einer geschehenen Tatsache. Da könnt ihr euch vorstellen, welches Evangelium da verkündigt wird. Die Menschen sind alle schon erlöst oder versöhnt. Sie wissen es noch gar nicht. Wir müssen es ihnen nur bewusst machen. Die brauchen nur ihre Hand heben oder Ja sagen oder was auch immer. Missio Dei, dieser Begriff, kommt inhaltlich aus der Ökumene, schon vor den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts oder 30er Jahren schon in der Studentenbewegung, christlichen Studentenbewegung, und zeigt ganz deutlich den Einfluss ökumenischer Theologen auf die evangelische Theologie. Unter anderem David Bosch, der die UNISA dort gelehrt hat und durch den gerade Johannes Reimer und viele uns nahestehende Brüder auch sehr, sehr stark beeinflusst wurden, und dessen Bücher inzwischen übersetzt werden und auch empfohlen werden von unseren lieben Brüdern. Dazu muss man leider auch sagen, dass dieser David Bosch eben ein Brückenbauer war. Er hat sogar zugleich in der Ökumene, in der Weltökumene mitgearbeitet, wie auch in der Allianzbewegung und versucht dort Brücken zu bauen, ähnlich wie Billy Graham. Interessant ist, wenn man vergleicht, heute ist ja auch der Name John Stott gefallen von Alexander Strauch. Er hat in Berlin 1966 erklärt, er ist ein ganz bekannter evangelikaler Theologe, manche sagen der bekannteste, begabteste, ist vor einigen Jahren gestorben. Da war dieser Weltkongress für Evangelisation. Dort hat er gesagt, unter dem Beifall der Delegierten, der Auftrag der Gemeinde ist nicht, die Gesellschaft zu reformieren, sondern das Evangelium zu verkündigen. Das war bis dahin klar, das wurde angefochten von den linksradikalen Befreiungstheologen. Aber dort hat man sehr, sehr deutlich gesagt, unsere Aufgabe ist nicht in erster Linie die Gesellschaft zu verändern, sondern zu evangelisieren. Aber 8 Jahre später sagte auf dem Lausanner Kongress derselbe Mann, das Wort Mission beinhaltet Evangelisation und soziale Verantwortung. Also unter dem Druck der linken Evangelikalen, der Befreiungstheologen oder Sozialgospelbewegung hat sich das so eingeschlichen, dass man gar nicht mehr zu sagen wagte, unsere erste Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen und nicht die Gesellschaft zu verändern, was automatisch geschieht, wenn wir unser Christsein ernst nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Leider Billy Graham auch, vertritt auch den Inklusivismus. Und dies ist es, was Gott heute tut. Er ruft um seines Namens willen Menschen aus der Welt zu sich. Ob sie nun aus der muslimischen oder buddhistischen oder christlichen oder atheistischen Welt kommen, sie sind Glieder am Leib Christi, weil sie von Gott gerufen worden sind. Sie mögen den Namen Jesus nicht einmal kennen, wissen aber in ihrem Herzen, dass sie etwas, was ihnen fehlt, bedürfen. Und sie wenden sich dem einzigen Licht zu, das sie haben. Und ich denke, sie sind errettet und werden mit uns im Himmel sein. Billy Graham, das war 1997 beim Robert Schuller, Stunde der Kraft, Hour of Power. Tja, es ist dramatisch, so etwas zu hören und zu sehen. Das ist schon ein kleines Stückchen Allversöhnung, obwohl Billy Graham das sicherlich nicht in der letzten Konsequenz glaubt. Ja, das Wort missional taucht immer wieder vor. Die Gemeinde bildet ihre Mitglieder aus, damit sie Anführer in Taten der Gerechtigkeit und des Dienstes an Armen sind und die Konsequenzen ihres Glaubens ausleben im Geschäftsleben, in den Künsten, der Politik, der akademischen Welt, zu Hause und in allen Lebensbereichen. Das ist ein missionales Manifest, im letzten Jahr unterschrieben von unter anderem Alan Hirsch, dieser Ökumeniker, Dan Kimball, dieser einer fast schon der Väter der Emerging Church-Bewegung und leider auch Timothy Keller. Und hier seht ihr diese Vernetzung von konservativen Calvinisten mit Ökumenikern und auch liberalen Theologen. Die Welt verändern in alle Bereiche dieser Welt, Politik, Gesellschaft hinein. Und das war damals schon der Irrweg der Sozial-Gospel-Bewegung, sodass man hinterher überhaupt kein Evangelium mehr verkündigt hat. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft das gleiche Ergebnis sein. Die großen Gefahren, und jetzt muss ich zur Landung ansetzen, entschuldigt, ist schon ein bisschen später geworden. Gefahren Dominionismus. Dazu gibt es ein Buch, was da hinten steht, von Martin Erdmann geschrieben. Das heißt, dass man hier anstrebt, auf der Erde zu dominieren, die Herrschaft zu übernehmen, nicht die unterste Klasse zu sein, sondern Einfluss auszuüben auf die Politik und dergleichen mehr. Dann die Kingdom Now-Theologie, Königsherrschaft heute, wird von extremen Charismatikern propagiert. Die Apostolische Reformation. Peter Wagner zum Beispiel hat sich selbst als ein Apostel mit weltweiter Autorität ausgerufen. Dann die geistliche Kampfführung, auch ein großes Thema, nur ganz kurz. Da glaubt man eben durch Gebet, den Teufel und die Dämonen binden zu können, indem man Gebetsmärsche macht und dann Gebiete, Territorien befreit von dem Teufel und für Gott einnimmt. Das sogar bezieht sich auch auf Geld zu transformieren durch geistliche Kriegsführung, dass die Konten der Ungläubigen, dass das Geld auf den Konten der Ungläubigen transferiert wird auf die Missionskonten der Gläubigen, auf völlig verrückte Ideen. Das wird von ernstzunehmenden Leuten, oder die man ernst nehmen müsste eigentlich aufgrund ihrer Bildung, gelehrt und angewiesen. Das hat der Martin Erdmann im Buch Der Griff zur Macht sehr, sehr deutlich nachgewiesen. Ein Buch, was nicht leicht zu lesen ist, was ziemlich teuer ist, auch schlecht geschrieben ist, aber von Inhalt her so wichtig ist, weil er gut recherchiert hat. Also die Verantwortungsträger unter euch sollten das Buch lesen. Dominionismus, der evangelikale Weg zu globalem Einfluss. Davon träumen viele Evangelikalen. Ein ganz tragischer Irrtum, dass man die Welt umarmen soll. Die Welt wird positiv gesehen, nicht als Machtbereich des Teufels, sondern als neutraler Raum. Während, wenn wir das Johannesevangelium lesen oder die Johannesbriefe oder auch Jakobus 4, Vers 4, die Welt ganz anders definiert wird. Nur ein paar Verse, damit wir das uns bewusst machen, die der Jesus sagt in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also hier seht ihr ja diese Abgrenzung. Das passt einfach nicht zusammen, das kann man nicht auf einen Nenner bringen. Dann betet der Jesus zum Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, die Jünger, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Oder, das sagt er in Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann die Warnung des Johannes in 1. Johannes 2, Vers 5. Denn liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir so einen schönen Sommertag, Spätsommertag oder schönen Herbsttag uns darüber freuen, über die Schöpfung Gottes, sondern das Weltsystem, die ganze Philosophie, das ganze Denken, die ganze Diesseitsbezogenheit dieser verdorbenen Welt und alten Natur in uns, die dürfen wir niemals lieben. Und wenn wir sie lieben, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, nicht in uns. Oder auch 1. Johannes 5, Vers 15, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das sind so deutliche Worte, und jetzt könnte man noch viele hinzufügen, die deutlich machen, dass wir uns abgrenzen müssen und nicht und herauslösen müssen, was von diesen emergenten Leuten bestritten wird. Einige Ursachen habe ich schon betont: Ablehnung des Dispensationalismus, dass man trennt oder dass man die Trennung Gemeinde und Volk Israel aufhebt. Man sagt, die Gemeinde hat die alttestamentlichen Verheißungen übernommen und deswegen gibt es nur noch ein Volk Gottes, und das ist die Gemeinde Israel. Für Israel gibt es keine Zukunft, kein tausendjähriges Reich, auch nicht die Entrückung vor der Drangsal und dergleichen mehr. Also diese heilsgeschichtliche Auslegung der Bibel wird abgelehnt und dadurch kommt man natürlich dazu zu sagen, ja, dann ist unsere Zukunft hier auf dieser Erde, wir müssen in dieser Zeit jetzt das Reich Gottes bauen. Dann der wachsende Einfluss katholischer und ökumenischer Theologen und Neubelebung der Bundestheologie oder der Ersatztheologie. Das wird teilweise, wurde das auch von den Puritanern und Calvinisten vertreten, also nicht alle Calvinisten vertreten das, aber eine bestimmte Gruppe. Und leider auch in dem uns an sich nahestehenden Bethanien Verlag, der ganz vehement gegen den Dispensationalismus kämpft, in seinen Büchern wirklich kämpferisch sich äußert, was mir sehr, sehr weh tut, weil wir uns an sich sehr lange und gut kennen, der Werner Deppe, und auch war ja auch lange Zeit hier mit KFG gut verbunden. Kontextualisierung, ich mache jetzt ganz kurz, dass man ein der Kultur angepasstes Evangelium verkündigt. Die Gefahr ist, dass man Religion vermischt, Anpassung an biblische Sitten und Traditionen, sodass es auch eine schwarze oder feministische Theologie ist, das ist eine Konsequenz dieser Kontextualisierung oder Kulturrelevanz, sodass es in extremen Fall heute solche gibt, die sich als muslimische oder hinduistische Jesusjünger nennen, Isa-Jünger. Also die sich nicht klar auf die Seite des Herrn offen stellen und dafür natürlich den Hass ihrer Umgebung auf sich ziehen und ausgeschlossen werden, sondern die eben ganz bewusst hineingehen und sagen, naja, wir sind nicht Jesus, wir sind nicht Kinder Gottes, sondern wir sind Isa oder Jesus-Jünger muslimischer Art. Allah ist der Gott der Bibel und Jesus ist der Prophet Gottes, das sagt der Koran ja auch, aber man verschweigt, dass er der Sohn Gottes ist. Und das kann dahin führen, das führt dahin in manchen Fällen, dass man die muslimischen rituellen Waschungen akzeptiert anstelle der Taufe, dass man als Bekehrter, in Anführungsstrichen Imam, sich als Isa-Lehrer bezeichnet und seinen Einfluss natürlich wahrnimmt, um in seiner Gesellschaft der Muslime sowohl Koran wie auch die Bibel zu lehren. Das beliebte Argument Evangelikaler für Anpassung und Dialog: Wir wollen uns nicht länger durch Abgrenzung definieren. Da habe ich schon einiges zu gesagt. Das hört man immer mehr. Also man hat schon eine klare Sicht, vielleicht eine ähnliche heilsgeschichtliche Sicht wie wir, aber die anderen lassen wir, wir müssen miteinander reden. Auf jeden Fall nicht abgrenzen, nicht schneiden, nicht trennen, sondern einfach mehr oder weniger sie stehen lassen, mit ihnen reden, aber niemals ein kritisches Wort dazu sagen. Abschließendes Wort von Søren Kierkegaard. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Salzherr! Denn die Christenheit ist die Fäulnis des Christentums. Versteht ihr den Gedanken? Christenheit ist das, was aus dem Christentum geworden ist. Ist die Fäulnis des Christentums. Und dann, eine christliche Welt ist der Abfall vom Christentum. Das hat dieser Mann vor 150 Jahren schon sehr, sehr deutlich erkannt. Wenn wir uns einbilden, wir könnten eine christliche Welt schaffen, dann ist das der endgültige Abfall vom Christentum. Ich möchte hinweisen auf einen sehr guten Vortrag. Wolfgang Nestvogel könne für 2 € statt 2,90 € mitnehmen. Die große Transformation ist ja ein sehr begabter Redner, der in 67 Minuten sehr, sehr gut die Gefahren der Emerging Church Bewegung vorgestellt hat. Und dann erscheint in einigen Wochen, in 4 Wochen etwa, ein Buch von Rudolf Eberzhäuser, Zerstörerisches Wachstum. Das kann man vorbestellen am Büchertisch, 14,90 €. Knapp 500 Seiten im Großformat mit Sach- und Personenregister, Nachschlagewerk. Rudolf Eberzhäuser ist ein Mann scharfer Worte. Manchmal urteilt er sehr schnell, manchmal auch zu heftig. Manchmal unterstellt er auch etwas, was noch gar nicht sichtbar ist. Dem Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Aber ich muss sagen, ich habe es gelesen, 2-mal gelesen, auch ein bisschen lektoriert. Er nennt hier Fakten und er belegt die Fakten. Und das ist so wichtig, dass ich euch von Herzen bitte, lest dieses Buch. Ihr könnt nachschlagen, wenn ihr bestimmte Namen oder Begriffe erklärt haben möchtet, wo die auftauchen, wie die Zusammenhänge sind. Eine ganz, ganz wichtige Hilfe. Zerstörerisches Wachstum, das ist eine Krebszelle abgebildet, um deutlich zu machen, was für eine Bewegung hier unterwegs ist. 14,90 €, aber wie gesagt, das schicken wir euch portofrei zu diesem Preis, wenn ihr es draußen vorbestellen wollt. Das andere Buch, Emerging Church, habe ich leider gar nicht mitgebracht, habe ich vergessen. Aber das ist nicht so aktuell wie dieses neue Buch. Ja, zum Schluss ein Bibelwort zum Nachdenken, auswendig lernen. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2, Vers 15. Und damit ist der erste Teil des Abends zu Ende. Ich habe 16 Minuten überzogen. War kein gutes Beispiel. Aber ich hoffe, dass ein bisschen was hängen bleibt und dass viele Fragen gestellt werden, worauf wir vielleicht dann heute Abend noch eingehen können. Herzlichen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt, dass nur wenige mal rausgelaufen sind, um frische Luft zu schnappen. Vielleicht darf ich noch abschließend mit euch beten. Stehen wir auf. Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dein Wort haben, die Evangelien, die uns so wichtig sind, um deine Person kennenzulernen, aber auch die Briefe des Neuen Testamentes, wo uns die Gemeinde vorgestellt wird und deine Absicht mit dieser Gemeinde, mit uns allen. Herr, du siehst, wie diese Überzeugungen, diese Lehren angegriffen werden und wie es uns schwerfällt, das zu durchschauen. Und wir irgendwie überrollt werden von intellektuellen Überlegungen und Gedanken. Und wir bitten dich, dass du uns bewahrst und dass du uns den Blick frei hältst für die Ewigkeit, für den Himmel, für deine Person. Und dass wir auf dieser Erde hier Fremdlinge sind, ohne Bürgerrecht, unterwegs dir nach, der du keinen Besitz hattest und der du gesagt hast, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist. Ach, Herr Jesus, bitte schenke, dass du unser großes Vorbild bist und bleibst und dass wir uns wappnen gegen alle diese Dinge, die auf uns einströmen und wir irgendwie liebevoll, aber doch deutlich auch Farbe bekennen und auch ein Vorbild sind in der Verkündigung des Evangeliums. Herr, bitte bewahre uns, halt uns ganz nah bei dir. Amen.